So, hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen, kriegt ihr kein neues Intro von uns. Wir sind wieder zurück nach der 6-wöchigen Sommerpause, die jetzt bis Anfang Oktober geht. Mein Name ist Jan Güring, neben mir sitzt die Hanna Schaaf.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Aber dafür, dass wir euch mit dem Intro vertrösten müssen, haben wir jetzt euch einen Gast eingeladen, und zwar der Pierre Fees. Spitzname The Face.
Ja, tatsächlich, ja. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Der Pierre ist vom virtuellen Kraftwerk. Was das bedeutet, klären wir nachstehend. Tatsächlich haben wir gestern noch lange überlegt, wie wir die Geschichte der Woche machen, wenn man 6 Wochen nicht aufnimmt. Und dann haben wir einfach überlegt, was war das Witzigste, was passiert ist. Und rauskam, das Witzigste war, dass ich eine Kralle an meinem Auto hatte in Holland. In Holland muss man fürs Laden und fürs Parken zahlen, also das Laden von Elektroautos und fürs Parken. Das wusste ich, habe aber darauf spekuliert, dass ich einen Strafzettel kriege und den dann bezahle, weil wir den ganzen Tag da stehen wollten. Und im Umkehrschluss habe ich dann für 400 Euro eine Kralle gekriegt. Und
teurer
Strafzettel. Ich konnte zwar dann auch den ganzen Tag stehen, aber nicht freiwillig wieder losfahren. Und dann so bei Recherchen, weil wir mussten dann 2 Stunden auf diesen Typen warten, kam halt heraus, dass die so am Wochenende, Samstagvormittag, 150 Krallen verteilen zu je 400 Euro.
Ist boah, gutes Geschäft.
Ist ein guter Samstag. Und die haben halt einfach mittlerweile die Sorge, dass durch diese ganzen Jahreswägen und Leasingwägen und Flottenwägen, dass dann halt einfach die Fahrzeuge nicht mehr zuordnenbar sind und die Strafen nicht gezahlt werden. Also du kriegst auch, wenn du da anrufst, du hast so einen schönen Kleber drauf, rufen sie da und da an, dann wird dir gleich gesagt, gut, haben sie Kreditkarte dabei, weil sie müssen per Kreditkarte zahlen, ansonsten kostet sie das den Weg zur Polizei und sie müssen es dort unter Eidesstatt auszahlen und so weiter, weil die kein Geld mehr dürfen. Und das war dann irgendwie mitten im Urlaub, wo ich dann dachte, Junge, und ich kann es auf der einen Seite die Holländer verstehen. Viel spannender fand ich, dass dann einer gesagt hat, naja, im Endeffekt ist das die ungleiche Behandlung von EU-Bürgern. Theoretisch könnte es von Europäischen Gerichtshof ziehen. Könnte man...
Im Nachgang war es witzig, in dem Moment war es, glaube ich, nicht so witzig, oder?
Ja, vor allem, weil wir ja wohin wollten. Wir sind ja zum Auto und wollten irgendwo hin und nicht 2 Stunden warten. Ja. Aber, mein Gott. So war es dann halt und so war es Learning by Doing und jetzt weiß ich das auch. Und das nächste Mal zahle ich lieber die Parkgebühr und park dann um. Passiert, mein Gott. War ein bisschen ungeschickt, aber und teuer. Ja, das war die Geschichte der letzten 6 Wochen. Damit wäre das auch erledigt. Vielen Dank übrigens auch für die ganzen Rückmeldungen und Nachfragen, wenn wir denn weitermachen jetzt. Ganz viele
wurde hier vermisst.
Ja. Und bei uns war es auch tatsächlich letzte Woche so, dass wir letzte Woche eigentlich aufnehmen wollten, aber die Woche nach meinem Urlaub und bei ihr war auch ein bisschen hoch und runter und dann sind wir letzte Woche gar nicht dazugekommen.
Ja, dann haben wir gesagt, wir machen noch eine Woche länger Pause. Genau, dann haben
wir gesagt, wir verlängern einfach die Pause, weil es wäre ja doof, jetzt eins zu machen und dann
das reißt auch nicht mehr raus.
Genau. Und 6 Wochen sind ja so wie die Sommerferien, also von dem her jetzt keiner gemerkt.
Hat gepasst jetzt, ja.
Genau, so, jetzt zum Pierre. Der Pierre und ich haben, ich dachte immer, du wärst heute Morgen beim Webinar auch dabei. Ich dachte, wir machen das wie das letzte Mal im Duo. Das letzte Mal haben wir ein Webinar zusammen gemacht. Wir sind hier über die Ingrid zusammengekommen, die früher hier gearbeitet hat beim virtuellen Kraftwerk.
Ja.
Und wir haben vor... War mal, März oder
so? Weil vor Corona war das. Ja,
vor Corona.
Man rechnet immer Corona-Zeit.
Ja, genau. War es vor Corona oder nach Corona? Nee, also es war vor Corona, haben wir einen Podcast, ein Webinar gemacht über Photovoltaik und Direktvermarktung. Und so sind wir dann irgendwie zueinander gekommen. Und ich dachte eigentlich, dass ich heute auch das Webinar wieder mit ihm gebe, bis ich dann irgendwann feststelle, nee, ich bin ja hier alleine. Beziehungsweise mit der Lisa, nicht ganz alleine. Jetzt haben wir so schleichenden Kontakt und man stellt immer mehr fest, jetzt vorhin haben wir festgestellt, dass er gar nicht so weit weg auch von mir wohnt. Ja. Also er kommt aus Marbach. Also ist nicht, also es ist nicht
aber
nicht
bevor
so.
Wir jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, dich kurz einzubremsen, weil ich bin jetzt hier als Außenstehende mal dabei. Mhm. Der Pierre und du, ihr kennt euch. Ja. Du hast jetzt schon so ein paar Hintergrundinformationen erzählt bezüglich Webinar, virtuelles Kraftwerk. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn der Pierre sich einmal kurz vorstellt für alle, auch für mich. Dann weiß sehr ich, mit gerne. Wem ich hier am Tisch sitze, so richtig. Und wir dann zu dem virtuellen Kraftwerk kommen und dann vielleicht auch kurz zu dem Thema Webinar, was du angesprochen hast und was es da eigentlich geht, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ja, Pierre, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du?
Sehr gerne. Wer bin ich? Ja, Pierre Fee ist mein Name. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Head of Sales hier im virtuellen Kraftwerk. Vielleicht ganz kurz ein, zwei Privateffekte. Ich habe einen Hund, das ist der gemeinsame Nenner, glaube ich, in diesem Dreieck. Spiele Fußball und ja, interessiere mich sehr für das Thema Energiewende, erneuerbare Energien. Und ich glaube, durch diese Schnittmenge sind wir tatsächlich dann auch in Kontakt gekommen. Und das ist auch der Berührungspunkt, glaube ich, warum wir hier heute zusammensitzen. Da werde ich gleich ein bisschen was zu erzählen, was wir im virtuellen Kraftwerk machen, um dem Ganzen ein bisschen
Wind zu geben. Genau, ja, richtig. Genau. Ja. Nee, und wie, also dann fang doch am besten gleich mit dem virtuellen Kraftwerk an. Das ist, glaube ich, so das, was jetzt am meisten genannt wurde und am wenigsten verstanden ist.
Ja. Ja, kennt man sonst nicht, wenn man nicht vom Fachbereich ist. Das virtuelle Kraftwerk, wir sagen gerne, wir sind das verbindende Element der Energiewende, um ein bisschen hochgestochen das Ganze darzustellen. Wir wollen im Prinzip Energieerzeuger und Verbraucher von erneuerbarem Strom miteinander verbinden. Mhm. Das heißt, wenn wir es mal ganz konkret machen, jemand, der eine große PV-Anlage auf dem Dach hat und den Strom einspeisen möchte, der möchte auch Geld dafür haben. Das Geld bekommt man mittlerweile an der Börse, das ist wie eine Plattform. Es braucht dann jemand, der den Strom dahin bringt, ihn dort verkauft und dem Erzeuger das Geld dann auch gibt. Und das sind wir. Wir bieten im Prinzip einen Handelsplatz, einen Marktplatz, wo man seinen Strom einspeisen kann, wo man aber auch Strom beziehen kann, wo man weiß, okay, der Strom kommt jetzt aus erneuerbaren Energien und wir sind diese Plattform und verbinden eben nach Angebot und Nachfrage. Das ist im Prinzip unsere Dienstleistung. Und alles aber eben nur für erneuerbare Energien. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen das fördern. Wir sind in der EnBW sozusagen das Zugpferd der erneuerbaren Energien, indem wir dieses virtuelle Kraftwerk jetzt dann auch gegründet haben. Also wir wurden 2016 gegründet. Ich bin jetzt seit 2018 dabei. Und diese Dienstleistung machen wir nicht nur für die EnBW, sondern auch für Kooperationspartner. Das heißt, wir haben da mittlerweile über 100 Partner. Das sind Solateure, das sind Projektierer von PV-Anlagen, von Windanlagen, das sind aber vielleicht auch Hersteller von Solarmodulen. Jeder, der irgendwie einen Berührungspunkt hat mit Anlagenbetreibern, die diese Dienstleistung selber nicht abdecken können, aber anbieten möchten, da sagen wir, das können wir, das machen wir für dich, das kannst du in deinem Branding machen. Ja, wir vergleichen das ganz gerne wie zum Beispiel bei Aldi Talk. Ja, da geht man zu Aldi, holt sich einen Mobilfunkvertrag und denkt, man schließt einen Vertrag mit Aldi ab. Letztendlich ist aber E-Plus der Vertragshalter. Und bei uns ist im Prinzip das gleiche Spiel. Wir ziehen uns da mit unserer Marke zurück, bieten im Prinzip einfach nur Services an für erneuerbare Energien, die dann Dritte in ihrem Namen nutzen können.
Das ist voll interessant. Und wie kommt man da dazu? Also gut, du interessierst dich da dafür, aber was hast du gelernt? Wie bist du da reingekommen? Also was ist so dein Werdegang und wie bist du dazu gekommen?
Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, also nichts, was man in die Richtung eigentlich verbinden könnte, kein Spezialist in die Richtung. Bin dann aber bei einem Startup nach dem Studium eingestiegen, das auch beim Thema Energiewende mitgemischt hat. Es war ein Startup im Smart-Home-Bereich, wenn man die Heizung von unterwegs zum Beispiel hoch und runter steuern kann. Also da ging es wirklich ums Thema Energieeffizienz. Da war auch, wir hatten so die Idee, wir kämpfen gegen die Dämmbranche, Dämmen schlecht für die Umwelt, nicht nachhaltig und viel zu teuer. Das heißt, da waren schon die ersten Ansätze, die Berührungspunkte mit Energiemanagement da. Und mir war es schon immer wichtig, dass ich meine Werte, die ich privat auch für mich als Mensch habe, als ganz persönlich auch in meinem Beruf
ausleben kann
und auch abbilden. Ja. Also ich könnte niemals zum Beispiel in der Tabakindustrie arbeiten, weil ich einfach überzeugter Nichtraucher bin zum Beispiel.
Ja.
Und das hatte ich in dem Startup. Aber
könntest du für den DFB arbeiten?
Tja, als Fußballer ist es natürlich wieder schwierig zu sagen. Ja. Fußball ist eine Leidenschaft von mir, von daher habe ich da wieder Berührungspunkte. Okay.
Und, aber der DFB steht ja auch harsch in der Kritik teilweise.
Und nicht unberechtigt, würde ich sagen. Ja, das ist richtig. Aber ich bin ja Amateurfußballer, von daher unterstehe ich dem WV, dem württembergischen Fußballverband.
Und die sind noch okay.
Die sind nicht korrupt.
Das ist gut. Das ist ja gut.
Genau, und dieses Startup war damals zur Diskussion bei der NBW, ob das gekauft wird, ob man den Smart-Home-Bereich im Prinzip über uns dann macht. Dazu ist es dann nicht gekommen. Das Startup ist dann leider irgendwann dann auch pleite gegangen. Aber der Kontakt war da zu EnBW und darüber kam dann der Kontakt eben zum virtuellen Kraftwerk, was dann neu entstanden ist. Man hat jemanden gesucht, der den Vertrieb mit aufbaut. Mhm. Also damals war jetzt einfach nur mein heutiger Chef war im Prinzip alleine und ich kam dann noch dazu. Und wir haben das so mit hochgezogen. Wir sind mittlerweile 35 Mitarbeiter gesamt.
Oh wow.
Genau, also im Vertrieb sind wir so 10 Festangestellte. Ganz, ganz viel Werkstudenten, unter anderem die Ingrid, die du dann kennengelernt hast. Also bestimmt nochmal 30 Werkstudenten. Und wir wachsen sehr stark und wollen auch da weiterhin das Zugpferd in Deutschland, wollen eigentlich die Nummer 1 in Deutschland werden tatsächlich, was das Thema Direktvermarktung angeht, also das Veräußern des Stromes an einer Strombörse. Und da sind wir auf dem besten Weg dahin. Und da gibt es viele Parallelen zu meinem letzten Arbeitgeber und Startup. Ihr wisst ja besser als ich als Mitgründer. Man hat eine gewisse Agilität, das ist das Schöne. Bei der NBW hat man vielleicht noch ein bisschen Vorteile über einen Großkonzern. Und diese Kombination ist für mich eigentlich unschlagbar.
Ja, es ist halt schon der Vorteil, wenn du ein großes Zugpferd dahinter hast und dann ein Inhouse-Startup bist. Da hast du natürlich das monetär einfach erstmal weniger Sorgen. Und wenn du mal 100.000 Euro brauchst, um irgendwas zu entwickeln, sind die eigentlich schon relativ gut da. Deshalb fand ich das auch damals schon ziemlich spannend, weil es halt eben genau darum ging. Und was der Pierre jetzt noch nicht gesagt hat, dass es quasi nicht nur um die Großanlagen geht. Also es soll eigentlich auch für die kleineren Anlagen sein. Also es soll quasi der Zugang. Die EU schreibt ja vor, dass ab Mitte nächstes Jahr gibt es so einen Green Deal, heißt der, dass der Zugang zu erneuerbaren Energien jedem EU-Bürger gewährleistet werden muss. Mhm. Und ich glaube, so dahinter, oder eine der, wo ich das immer sehe, ist, dass quasi halt auch kleine Anlagen und kleine Firmen das machen könnten. Wenn jetzt zum Beispiel diese Einspeisevergütung, die sie normal kriegen würden, nicht so hoch wäre. So, jetzt geht allgemeines Grinsen hier gerade rum, weil der Hund von Pierre gerade wieder rumschleicht.
Der ausgesperrt ist, nicht genau, zufrieden.
Genau. Ja, und das war vorhin schon, sie war nicht glücklich, als wir waren spazieren draußen. Und dann ist einer stehen geblieben. Das fand sie schon nicht so witzig.
Rudel hat sich getrennt.
Ja, genau, das Rudel hat sich getrennt. Okay. Ja.
Kennt man.
Das fand ich einfach mega spannend, dass es quasi da schon in diese Richtung geht, dass nicht nur, wie sonst auch, entweder man macht groß oder man macht klein, sondern dass man sagt, okay, wir versuchen das einfach so skalierbar zu machen. Ja. Mhm. Und das ist schon eine ziemlich spannende Geschichte und ziemlich gut einfach, in welche Richtung das da geht.
Ja, es ist nicht einfach. Ja. Also es gibt viele Anbieter in dem Bereich, die wirklich spezialisiert sind auf Großanlagen mit einer individuellen Abwicklung. Und wir haben frühzeitig die Vision, das wirklich auch kleinteilig zu machen. Weil die Energiewende ist dezentral, die ist kleinteilig. Es gibt immer mehr PV-Anlagen auf privaten Häusern, was gut ist. Mhm. Aber auch die muss man irgendwie versorgen. Aber das funktioniert eben nur, wenn der ganze Prozess standardisiert, automatisiert und einfach ist. Mhm. Also wir haben immer die Vision oder wir sagen, es muss so einfach sein, wie einen Mobilfunkvertrag online abzuschließen. Da gebe ich einmal kurz meine Daten ein, die kümmern sich um die Kündigung von meinem letzten Anbieter und zack, habe ich einen Vertrag da liegen. Mhm. Und so einfach muss es zum Beispiel bei der Direktvermarktung auch sein, dass auch ein Endkunde, ein B2C-Bereich, wie man da so schön dazu sagt, die auch davon profitieren können.
Mhm. Also man muss auch dazu sagen, von diesen Photovoltaikanlagen gibt es derzeit 1,9 Millionen Stück in Deutschland. Ja, also da ist schon ein Markt da.
Und die sind wachsen, also bis 2030, habe ich mal gelesen, bis zu 7 Millionen, also noch deutlich mehr.
Ja. Und bis 2030 soll halt einfach 65% aus dem erneuerbaren Energiensektor gestemmt werden. Deshalb, wird schon was gemacht werden. Und das Problem ist halt, dass wir an dieser Strombörse, da checkst du als normaler Mensch nicht mehr durch. Also das ist einfach, du musst dir das vorstellen, wie die Börse in New York oder sonst wo, nur halt nur mit Strom. Ja, und das ist halt schon ein richtig heißes Thema, weil dadurch, dass das EU-Netz einfach, dadurch, dass wir in Frankreich mit denen verbunden sind, wird es immer heißer. Und da brauchst du halt einfach entweder ein Tool dazwischen, wo das halt erledigt und wo dann quasi einfach nur deine Renditen draus ziehst. Ja, ansonsten hast du da. Oder du machst es halt auch beruflich. Da musst du aber in meinen Augen verrückt sein.
Aber wie ist es jetzt? Ihr macht einerseits das, aber wir hatten vorhin das kurze Thema Webinar. Bietet ihr auch Info? Zeug dafür, ist da für dieses Webinar, wo du dann machst? Oder wie hängt das zusammen mit dem virtuellen Kraftwerk?
Also wir versuchen natürlich auch unsere Marke ein bisschen aufzubauen. Mhm. Also jetzt mit Corona kam es nochmal erschwerend hinzu und sind sehr, sehr viele Events, wo wir auch viel sprechen, wo wir uns vernetzen, einfach weggebrochen. Deswegen haben wir das noch weiter ausgebaut. Aber wir haben es eigentlich davor schon gemacht. Wir haben gesagt, wir bauen das zweiteilig oder wir versuchen es jetzt dreiteilig aufzubauen. Das eine sind Webinare. Das heißt, es sind wirklich allgemeine Infoveranstaltungen für Themen, die die Energiebranche, vor allem die erneuerbare Energiebranche interessiert. Was passiert jetzt mit den Anlagen, die aus der Förderung laufen zum Beispiel? Oder wo wir dann den Jan auch mit eingeladen haben, vielleicht eher was mit einem technischen Fokus. Also da laden wir dann auch Gäste ein, wo wir einfach informieren möchten, ja, wo die Leute sehen, okay, wir interessieren uns auch für die Themen, oder wir wissen, wir kennen die Themen, die unsere Kunden interessiert, wo sie vielleicht Schmerzen haben und möchten da unterstützen. Und dann haben wir noch praktisch ein zweites Standbein, was das Thema digitale Events angeht. Wir nennen es Digital Showroom.
Aha.
Ein digitaler Raum, wo man die Möglichkeit hat, wirklich unsere Produkte zu sehen. Also das gibt es, glaube ich, teilweise auch im Autosegment, wo man dann im Prinzip online sehen kann, über zum Beispiel einen Konfigurator, was kann ich da alles genau mit den Produkten machen, wie kann ich mir das zusammenstellen. Und da stellen wir dann wirklich unsere Lösungen vor. Man kann das, wenn man so will, ein bisschen als Verkaufsveranstaltung so sehen. Das andere ist mehr so ein Info-Event. Das ist mehr eine Verkaufsveranstaltung, wo Leute sich für die Produkte interessieren. Mhm. Und so ziehen wir dann auch bei den Zielgruppen dementsprechend ab. Und wir wollen jetzt auch anfangen mit Podcasts. Wollen wir mal ausprobieren. Auch. Ganz innovativ die Idee.
Die Konkurrenz gleich mit am Start. Ja. Und habt ihr Idee, für in welche Richtung das podcastmäßig gehen soll? Oder ist das, also...
Da müsst ihr jetzt meine Kollegin mal mit ins Boot holen. Also wir fangen jetzt erst an mit dem ersten. Das heißt, wir sind da noch ganz in den Anfängen. Mhm. Und daher... Es wird natürlich was mit Energie zu tun
haben. Ja, das ist klar.
Logischerweise, ja. Aber mehr steht jetzt auch noch nicht fest.
Und mit den Webinaren wollt ihr wen direkt ansprechen? Also auch ganz normale Bürger wie jetzt mich, die sich vielleicht mit dem Thema Solarenergie oder nachhaltige Energien, erneuerbaren Energien auseinandersetzen? Oder soll es dann schon direkt irgendwie an Hersteller oder sogar irgendwie eher jemanden wie den Jan, der das Ganze verbaut? Also...
Sowohl als auch eigentlich. Wir sind da nicht drauf festgefahren. Meistens sind es schon eher Themen, die jetzt Anlagenbetreiber oder Besitzer von Anlage von einer größeren Anlage betreffen.
Okay. Also
die jetzt vielleicht 2, 3, 4 kW, die man vielleicht die Häuslebauer auf dem Dach haben. Die betrifft es vielleicht nicht unbedingt. Das sind dann schon größere Anlagen von Gewerbeflächen. Dementsprechend, wenn die das Thema sehen, werden auch eher die wahrscheinlich dabei sein.
Ja.
Aber es sind auch immer wieder kleinere dabei, die fragen ja, was passiert mit meiner Anlage, die ich vor 20 Jahren mir aufs Dach geschraubt habe? Was kann ich damit machen? Und auch die wollen wir dann natürlich versuchen zu versorgen, mit Informationen zu unterstützen.
Können wir das jetzt fragen, was passiert mit den Anlagen, die vor 20 Jahren auf dem Dach waren? Oder sollen wir das auf dein Webinar,
Webinar verweisen? Das ist gerade ein ziemlich heißes Thema. Das Problem ist, man hatte ja jetzt 20 Jahre Zeit, sich was zu überlegen. Jetzt haben sie ja letzten Montag was vorgestellt, wo ich mir denke, da hat man jetzt nicht 20 Jahre überlegt, sondern da hat man einfach nur gar nicht überlegt.
Ja.
Also das ist gerade tatsächlich...
Habt ihr das im aktuellen Webinar besprochen?
Ja, haben wir auch gehabt. Ja. Aber das war schon auch in dem anderen Webinar das gleiche Thema. Also sie haben es jetzt nur es gibt so eine neue Novelle, heißt es, also im Gesetzesentwurf. Und die EEG 2021, und da haben sie wieder Sachen reingeschrieben, wo selbst die Netzbetreiber, also selbst die Stadtwerke und so weiter, haben da gesagt, oh Gott, da kommt so viel Scheiße auf uns zu, dass die ja auch nicht mehr wissen. Also da hat sich tatsächlich der wunderbare Peter Altmaier an einem Sonntag hingestellt und gesagt, ah, die Energiewende muss vorwärts gebracht werden und so. Und am Montag kam dieses Ding raus und alle nur so, okay, was genau wird das jetzt? Und tatsächlich ist derzeit der Fakt, nach 20 Jahren runterreißen, neu machen, ist gerade das lukrativste.
Okay.
Zumindest wenn man den Strom auch
wenn du ihn selber verbrauchst. Wenn du natürlich jetzt irgendwie direkt anspeist, dann kannst du halt natürlich klar auf Direktvermarktung umsteigen. Also du hast da früher eine gute Vergütung bekommen. Wenn die halt ausläuft, dann kannst du jetzt sagen, okay, wir können die am Netz halten, aber ich muss jetzt halt direkt vermarkten und
da springt dann das virtuelle Kraftwerk ein.
Genau.
Und das findet man bei euch, also die Informationen, und da habt ihr drüber gesprochen im Webinar, wo findet man das Webinar? Also wo kann man sich da reinklicken, dass man sich das anschauen kann?
Auf unserer Homepage. Genau, und zwar, wir haben da eine, nicht wundern, das ist ein anderer Name, eine Tochtergesellschaft gegründet, die im Prinzip einfach die rechtliche Hülle ist. Das ist die Interconnector GmbH. Das heißt, man muss auf www.interconnector mit C und Doppel-N.de gehen. Und da unter Events, da findet man die Aufzeichnungen der letzten Webinare. Man findet die Ankündigungen für die kommenden Webinaren. Ich kann es gleich nochmal sagen, weil du...
Wir können das in
die Shownotes.
Oder man findet es mit Sicherheit auch unter Google, oder? Wenn man einfach virtuelles Kraftwerk googelt, wird das mit Sicherheit auch kommen, wird's oder?
Nicht so viele geben. Die NBW noch dazu kommen. Es gibt mehrere virtuelle Kraftwerke, aber ein virtuelles Kraftwerk der NBW, dann
müsste die Interconnector geben. Und dann findet man das mit Sicherheit auch, ja.
Genau.
Ja, also...
Da kann man sich dann auch anmelden für die zukünftigen Webinare. Also
dann wird man informiert.
Ja.
Genau. Gerade Post-EEG, also die Zeit danach, ist ein sehr, sehr heißes Thema. Wir haben da auch ein Positionspaper geschrieben, wo wir gesagt haben, das und das passt einfach vorne und hinten nicht. Mhm. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von einer Energiewende, wenn jetzt alle Leute ihre PV-Anlage wieder vom Dach reißen. Ja, da hat keiner was davon. Entsprechend wehren wir uns auch
dagegen. Hat auch was mit Nachhaltigkeit irgendwo also, zu tun, das ist
nicht ja, zu tun. Ne? Ja, genau. Es ist einfach die, die es ja damals gemacht haben, haben das ja eher aus dem Pioniergrund gemacht und nicht aus dem Grund, dass sie irgendwie viel Geld verdienen wollten. Und denen quasi jetzt auch noch vorzuschreiben, okay, das war ja schön, was du da für 20 oder mehr als 20, also manche Anlagen laufen ja noch schon länger, die wurden nur 2000 dann auf null gesetzt und wurden dann quasi nochmal neu gestartet. Also alle, die vor 2000 liefen, wurden einfach auf 2000 gesetzt und laufen jetzt quasi am 31.12.2020 aus. Und denen, die da quasi damals, und das hat ja richtig viel Geld gekostet, also die Anlagen waren ja richtig, richtig teuer.
Die haben aber auch eine gute Vergütung
bekommen. Die haben auch eine gute Vergütung, das ist ja auch alles bezahlt und so, aber der Grundgedanke der Erneuerbaren oder der Nachhaltigkeit, der ist einfach, den zerstörst du ja gerade damit. Und ich finde es halt einfach super spannend, wenn dann sogar die Netzbetreiber, also wirklich auch nicht nur ich als Jan Güring oder Elektro Güring, sondern dass da wirklich halt auch so Netze BW, Stuttgart Netze, EMBW, E.ON, RWE alle sagen, also jetzt mal bei aller Liebe, so funktioniert es nicht. Und trotz, dass in diesem Papier Dinge drinstehen, die sie bevorzugen würden, also da stehen ein paar Sachen drin, dass halt Energieversorger relativ günstig an Strom rankommen, trotzdem wehren sie sich gegen dieses Paper. Also es ist wirklich, wirklich mega krass gerade. Und deshalb kann man tatsächlich also der heutige Stand der Aussage ist, runterreißen, neu machen, hat mit Nachhaltigkeit wenig zu tun, hat mit Zukunft, also mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Das Einzige, was du halt mit diesen alten Komponenten machen kannst, ist, wie ich es ja immer sage, schickst irgendwie nach Afrika oder machst auf dein Gartenhaus. Das sind so die zwei Dinge, die du machen kannst. Also ich habe ja dieses Tansania-Projekt und da kann man die zum Beispiel noch brauchen, weil die sind noch gut. Und wenn die da 5, 6, 7, 8 Jahre in Afrika laufen, dann ist das gut. Wenn es 10 sind, ist auch gut. Und damit ist allen geholfen, hast du halt den Nachteil, dass du sie quasi da runterschiffen musst. Aber dann werden sie wenigstens nicht verschrottet. Ja. Und dem ist geholfen. So. Aber es ist gerade wirklich ein Thema, da kriegen wir ständig Anrufe, Anfragen, wo du einfach nur sagen kannst, ja, liest es durch, aber wir können auch noch nichts so sagen.
Mit wem habt ihr dann schwerpunktmäßig jetzt zu tun? Ihr habt mit größeren PV-Anlagenbetreiber zu tun. Melden die sich auch direkt bei euch oder werden die an euch vermittelt? Oder
beides.
Also gerade mit solchen Fragen?
Beides, also die kommen direkt auf uns zu. Wir haben im Prinzip einen direkten Zugang, wo wir sagen, ja klar, die betreuen wir auch direkt, können auch direkt bei uns einen Vertrag abschließen, wenn man so will. Aber das ist das, was ich eingangs meinte mit diesen Kooperationspartnern. Wir arbeiten sehr, sehr viel auch mit Multiplikatoren, mit Vermittlern, die genau diese Kunden haben und zwar halt in breiter Masse. Und den geben wir, der Vorteil ist, wir können denen einmal im Prinzip die Antwort geben, dass können wir anbieten, da können wir helfen und die können es dann wieder in der Breite, in der Masse verteilen.
Verteilen und dann kommen die quasi über den Vermittler auf euch.
Genau.
Beziehungsweise der Vermittler kann das direkt dann mit seinen Kunden machen.
Dann können wir das im Prinzip kanalscharf zuordnen, wo kam der jetzt rein, über wen. Der Partner hat dann auch Vorteil dadurch, der kann dann vielleicht eine Anlage dann auch bauen oder kann seine Services mit anbieten und wir unterstützen mit diesem Know-how
im Hintergrund.
In dem Fachbereich. Ja. Genau, richtig.
Cool. Ja.
Nee, ist schon ein mega spannendes Thema und es ist einfach, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie dieses Energiesystem mittlerweile aufgebaut ist. Also das ist ja, die Leute, die denken, dass Strom aus der Steckdose kommt, kommt er nicht. Aber er kommt auch nicht
wie... Doch, er kommt schon aus der Steckdose.
Also er kommt schon
aus
der
Steckdose. Nein, er entsteht nicht. Okay. Da endet er, weil er da verbraucht wird.
Ja, aber er entsteht da nicht, das wollte ich gerade sagen.
Genau,
also er,
ja, genau. Und diese Entstehungsgeschichten sind einfach mittlerweile so krass. Also da gibt es vom Fraunhofer gibt's so einen Energy Chart, wo man sich angucken kann, wie die Stromflüsse sowohl verkaufstechnisch als auch tatsächlich sind. Und das ist so ein krasses Chart, wo du da dran sitzt und denkst dir, okay, was zur Hölle geht hier gerade ab? Mhm. Und deshalb finde ich es auch immer, wenn dann irgendwie Leute sagen, ja, aber wir haben ja noch die Kraftwerke da und ohne die geht es nicht so. Wo du dann daran denkst, ja, klar, es geht derzeit noch nicht ohne Atomkraft und ohne Braunkohle, leider. Und es wird auch noch eine Weile dauern, bis das so ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben vor 2000 Jahren kam irgendwie Jesus auf die Welt und 1900 Jahre später fangen wir halt an, Auto zu fahren. Ja? So, und der hat auch immer gesagt, naja, wir müssen immer auf Pferde bleiben. Ja? Also so, selbst wenn der Kaiser sagt, das Auto wird sich nicht durchsetzen oder wie auch immer. Und das ist halt, wo ich mir denke, hey, da muss man halt einfach dranbleiben und da muss man halt weitergehen. Und klar, es ist nicht, wir sind noch nicht fertig. Ja, aber wenn wir fertig wären, dann würden wir alle zu Hause rumsitzen. Und, richtig. Und das finde ich halt aber mega, dieses krasse Thema. Deshalb finde ich Energie auch einfach so spannend. Und deshalb halt auch mit dem virtuellen Kraftwerk so spannend, weil es halt nur um Erneuerbare geht, was halt wiederum mein Thema ist.
Ja, kannst du da einen Abriss geben? So, was denkst du, so visionär gesehen, aus Sicht von dir jetzt, du bist voll in dem Thema drin mit dem virtuellen Kraftwerk, ihr vernetzt da, ihr guckt, wie kann man das, sei es mal alltagstauglicher machen ein Stück weit. Kannst du da eine Vision abgeben, was du denkst, wo es da hingeht mit den erneuerbaren Energien? Allgemein irgendwie, ob es da, was du denkst, was da noch für Schritte geben wird?
Also im besten Fall natürlich, dass die komplette Stromerzeugung aus Erneuerbaren kommt. Da sind wir in Deutschland schon Vorreiter gegenüber einigen anderen Ländern.
Aber auch noch hinten dran.
Auch noch hinten dran, da würde auf jeden Fall noch viel, viel mehr gehen. Da bin ich
also bei dir. Wenn du Norwegen oder so anguckst, die sind...
Ja, die nordischen Länder sind es in vielen, glaube ich,
voraus. Ich wollte gerade sagen, die sind nicht nur da, uns weit voraus.
Sehr, sehr weit, ja.
Ja, und im besten Fall, dass jeder seinen Strom selbst erzeugen kann. Also nur dann macht zum Beispiel auch das Thema Elektromobilität wirklich Sinn, wenn wir genügend Strom dann auch haben aus erneuerbaren Energien, damit man die Autos dann auch fahren kann. Also davon hängt vieles ab. Wir haben heute aber schon, so ich sag mal, visionäre Stories, die auf dem Papier funktionieren. Im Hintergrund sind sie bilanziell noch sehr, sehr schwierig. Aber zum Beispiel haben wir auch eine Tochterfirma in der NBW, die bietet an, du kannst den Strom, den du zu Hause verwendest, dann auch im Urlaub selber nutzen. Das heißt, du nimmst ihn virtuell gesehen mit, du kannst ihn dort verwenden. Das ist bilanziell im Hintergrund überhaupt nicht möglich mit den Regulatorien, die wir heute haben. Da haben wir noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, auch was EEG-Umlage angeht. Aber das wird die Zukunft sein, ja, dass ich meinen Strom überall zur Verfügung habe, für mein Elektroauto alles auf elektronisch umgestellt wird und dass ich im Prinzip keine Entstehungskosten habe für den Strom. Ja, dass ich tagsüber vielleicht Sonne habe, ich kriege dann irgendwie nachts vielleicht noch irgendwie über ein Windkraftwerk irgendwoher Strom und habe dann, oder beziehungsweise habe dann einen Speicher, wo ich dann nachts draus zehren kann. Also, da gibt es ja heute schon diese Passivhäuser, ja, die genau das haben. Die haben dann zum Beispiel aus einem Eisbecken nennt man das, dass man dann irgendwie auftauen kann und wieder gefrieren kann und durch die gewonnene Energie. Hattet ihr schon mal?
Ja, okay. Das war in dem Podcast, hat der Jan kurz angerissen.
Ach, witzig, ja, das hatte ich mit meinem alten Unternehmen, das gibt es in der Weißenhof-Siedlung, gibt es da schon ein Haus.
Krass.
Das deckt seinen kompletten Bedarf eben dadurch ab und kann zusätzlich noch was an andere Häuser abgeben, also dass die Häuser auch miteinander vernetzen, dass man sich gegenseitig, was Energie angeht, auch aushilft. Ja, wenn der eine zu viel hat, gibt das dem anderen ab, dass das eigene Städte auch gibt, die sich selbst versorgen und im besten Fall das ganze Land. Die Herausforderung wird sein, auch, dass die Netze halt stabil sind.
Ja.
Weil das ist dann natürlich, man hat immer wieder Peaks, wenn mittags um 12 die Sonne scheint, dann haben alle ganz viel Energie. Was macht man dann damit? Das ist eine riesen Herausforderung auch, gerade bei der Netze-BW. Was macht man damit? Die müssen nämlich immer die gleiche Spannung halten, ansonsten sind die Netze überlastet. Und da braucht es dann wiederum Speicher. Das heißt, wir haben da noch einige Schritte vor uns, aber ich glaube, wenn das alles mal geschafft ist, auch mit den Energietrassen in Deutschland, wenn die gebaut sind, dann haben wir, glaube ich, eine sehr schöne und vor allem saubere Zukunft für uns.
Also es klingt auch ziemlich gut, so eine Art quasi Energiedatenbank oder Energiebank, wo man quasi teilen kann. Oder ich fand den Gedanken jetzt gerade cool, dass man sagt, okay, man hat das so virtuell quasi abgelegt, so wie viel Energie habe ich produziert und dann fahre ich mit meinem Auto, mit meinem E-Auto im besten Fall in Urlaub, gehe an die Tankstelle, halt irgendwie im besten Fall mein Handy vor die Säule, tu mich identifizieren und sage, okay, ich bin die Hanna Schaf und ich habe zu Hause so viel Strom produziert, ich kann jetzt den Strom hier reintanken, ohne dass dafür, das ist dann an sich eine coole Sache eigentlich.
Ja. Absolut, ja. Am besten Fall dann noch mit anderen Ländern, dass man dann nicht an der Grenze wieder dann aufhören muss.
Aber wäre ja schon mal der erste Schritt, wenn es hier funktionieren würde. Und dann kann man damit. Aber ja, das ist, glaube ich, ein krass spannendes Thema auf jeden Fall.
Spannung liegt definitiv an. Ja.
Das wird sich noch viel tun. Ja.
Ja, nee, also es ist schon, es bleibt spannend und es ist auch spannend. Und was ich halt auch richtig, richtig gut finde, ist einfach auch, wie sich der Markt immer weiterentwickelt. Also so auch technologiebedingt, also wie wir da angefangen haben, waren es irgendwie 90, 80 Watt Module, Solarmodule, jetzt sind wir bei der 400er Marke, 500er, in China gibt es schon 500 Watt, also da geht es einfach so rapide vorwärts und ich denke einfach durch die Digitalisierung kriegst du einfach so viel geregelt mittlerweile, man muss es halt einfach nur anpacken und da ist halt so wirklich das größte Problem, dass die deutsche Regierung da immer ein bisschen blockiert. Ich wollte vielleicht noch schon die EEG-Umlage erklären. Das ist nämlich so ein heißes, das wird immer genannt, die EEG-Umlage, was ist das eigentlich? In Deutschland ist es so, wenn du Strom, also es gibt bei einer Photovoltaikanlage, wenn ich bis zu einem bestimmten Punkt meinen eigenen Strom verbrauche, ist das alles okay, dann muss ich auch keine EEG-Umlage zahlen.
Wie heißt die Umlage?
EEG, Erneuerbare EEG. Energiengesetzumlage. Und wenn ich aber den weiterverkauf, dann, also zum Beispiel an, wenn ich jetzt Strom bei mir erzeuge und ich verkaufe es an Pierre weiter, dann zahle ich, dann muss ich quasi den Preis, den der Pierre mir zahlt, also er zahlt mir 20 Cent, dann muss ich aber nochmal 6 Cent Umlage zahlen. Also
40% muss man
ja
überlegen.
Ja, also muss ich quasi nochmal 6 Cent einfach Umlage zahlen. Also es wäre, du kannst es so vorstellen, ich mache bei mir zu Hause, mache ich Tomaten und dann gebe ich dem Pierre 10 Stück mit und dann muss der Pierre, da muss ich aber noch zum Amt gehen und muss den halt nochmal 60 Cent hinlegen und sagen, hier, das war, weil ich dem Pierre meine Tomaten für 1 Euro verkauft habe. So, und wenn du halt sehr viel Strom selber verbrauchst, also wenn du über 10.000 Kilowattstunden, das ist so die Grenze, dann musst du 40% davon bezahlen. Das sind 2, irgendwas Cent, aber das ist quasi trotzdem so. Ich erzeuge das schon selber und ich verbrauche es auch selber, also meine eigenen Tomaten, und ich esse sie auch noch selber und dann muss ich trotzdem noch dafür zahlen. Also ich ziehe sie selber groß, ich esse sie selber, aber ich muss trotzdem noch Geld abdrücken dafür.
Das ist verrückt.
Okay, ja, das ist Tatsache verrückt.
Und diese Umlage, die ist gerade so ein heiß diskutiertes Thema, weil sie eigentlich das Ganze nämlich ausbremst. Weil zum Beispiel, es gibt so Mieterstrommodelle, man kann es ja zum Beispiel, wenn man so ein großes Gebäude hat und mehrere Mieter drin, dann zieht das halt gleich mal. Dann musst du halt gleich EEG-Umlage abführen. Mhm. Also musst du quasi immer zahlen, dass ich dem weiterverkaufe.
Weil halt die Mieter im Haus sind.
Genau, weil du nicht selber bist. Und das ist ja die volle Blockade für Wohnungseigentümergemeinschaften und so weiter. Mhm. Und das ist halt so gerade dieses riesige Thema, wo es darum geht, wie kriegt man das geregelt?
Was kriegt man da für eine Lösung?
Aber jetzt, also eigentlich abschaffen von der EEG-Umlage, ja, aber das wäre so mal das Erste.
Was passiert denn mit dieser EEG-Umlage? Also weiß man das? Was passiert?
Ja, die wird reinvestiert hauptsächlich in halt erneuerbare Energienprojekte.
Und, okay.
Also das zahlt jeder Privatkunde zum Beispiel?
Ja. Oder wenn man auf, du zahlst es bei deinem eigenen schaut auch, ja. Also du zahlst es ja bei deiner Stromrechnung auch. Also die EnBW muss es genauso abführen.
Okay.
Also das ist nicht das Thema. Aber es ist halt Quatsch, dass du es für deinen eigenen erzeugten Strom auch abführen musst. Also. Und das ist halt einfach so eine der Themen, wo es drum geht, gerade was machen wir damit. Und ja, da bleibt es einfach spannend und tatsächlich bis 30, also ja, es gibt ja EU-Gesetze, die umgesetzt werden müssen bis nächstes Jahr, wo es ja eigentlich vorgeschrieben wäre, dass die EEG-Umlage entfällt in bestimmten Bereichen, also dass du einfach mehr Leistung ohne EEG-Umlage hast bis 30 kW Peak-Leistung. Und das ist einfach so, wo ich mir denke, ja, das hätte man jetzt zum Beispiel in die Novelle mit reinschreiben können. Genau. Das wäre dann mal wieder so eine Besänftigung oder eine schöne Nachricht. Da hätte man gesagt, okay, wenigstens haben sie das gemacht.
So. Aber man soll ja, wir sind schon bei einer halben Stunde, man soll ja mit was Schönem abschließen. Deswegen, wir haben jetzt das EEG-Umlage-Thema, das ist was...
Ich habe mal richtig reingegriffen.
Wo der Puls hochgeht und die Spannung steigt. Aber gibt es was, Pierre, wo du sagst, hey, das würde ich gerne Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht eine Industriehalle haben in einem schönen Gebiet, wo noch nichts drauf ist, oder die sich vielleicht damit auseinandersetzen möchten, oder vielleicht einfach ein Häuslebauer, der sich jetzt gerade damit beschäftigt und sagt, ja, das ist doch was, das könnte vielleicht den Anstoß geben, dass der sagt, okay, ich mache es trotz EEG-Umlage oder trotz den ganzen Unsicherheiten, weil ich bin jetzt eine Privatperson, ich setze mich mit Solarenergie auseinander in Form von, dass ich das sehe und gut finde, aber wenn ich jetzt selber ein Haus bauen würde, wüsste ich nicht, wie ich mich damit auseinandersetzen würde, weil ich irgendwo dann auch die Herausforderung sehe. Was ist so dein Tipp für die Menschen, die da vielleicht schon nur noch so einen Schubser brauchen, um den Schritt zu gehen?
Also ganz generell an alle, alles was neu ist, ist man immer erstmal vorsichtig, ängstlich. Das liegt in der Natur des Menschen. Wir hatten auch damals, wo die Dampflok eingeführt wurde, hatten die Menschen auch Angst davor, was bringt es uns? Das heißt ganz generell vielleicht einfach die Hemmnis vor Neuem, dass man da offen gegenüber ist. Und ganz konkret, jetzt, du hast angesprochen, mit einem Gewerbedach sehe ich immer wieder und höre es immer wieder, dass die dann nicht voll ausgestattet werden mit Solarmodulen, sondern nur ein Teil, weil man könnte danach in die Direktvermarktung müssen und ich weiß nicht, wie es geht, ich habe Angst davor. Und dadurch entgeht eigentlich zum einen relativ viele Einnahmen, man könnte viel mehr daraus machen, man nimmt sich selber die Chance, der Energiewende noch mehr dazu beizutragen, weil man ja einfach noch mehr Module aufs Dach machen könnte und man kriegt auch noch weniger Geld. Also es hat eigentlich nur Nachteile, eigentlich nur, weil man vor dieser Direktvermarktung, also dem Strom in der Börse zu veräußern, Angst hat. Und da möchte ich ein bisschen die Angst von nehmen, auch Installateure, die das ganz oft machen, die kurz vor dieser Grenze, wo es verpflichtend ist, die 100 kW Peak-Grenze, damit aufhören zu bauen. Und da können Sie sich einfach gerne an uns wenden. Wir unterstützen da gerne, wir helfen, wir machen die komplette Abwicklung. Ich möchte da einfach die Angst davon nehmen. Baut gerne so viel wie möglich aufs Dach. Das ist gut für den Anlagenbetreiber, gut für den Projektierer, gut für uns und letztendlich gut für die Energiewende und damit für uns alle.
Sehr gut.
Gut.
Das ist doch das Wort.
Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank fürs Dasein und Rede und Antwort stehen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch Ankündigung für nächste Woche. Oder haben wir? Haben wir nicht? Hast du wieder vergessen zu fragen?
Nein, ich konnte es noch nicht klären.
Man konnte es noch nicht klären.
Okay. Aber nächste Woche wird es wahrscheinlich sehr spannend und vor allem für die Handwerker und für die Nachwuchshandwerker wird es interessant.
Klingt spannend.
Ja.
Ciao, ciao.
Danke, ciao.